Hörerinnen und Hörer, mit diesem Podcast beginnen wir eine neue Tradition. An dieser Stelle werden in regelmäßiger Folge Podcasts über bedeutende Frauen veröffentlicht werden, die für uns als Maria-Barth-Schulgemeinschaft von Wichtigkeit sind. Seien es Geistliche, Politikerinnen, Künstlerinnen, Sportlerinnen oder ganz allgemein Frauen, die durch ihr Vorbild und ihre Leistung für uns Beispiel sind. Wir, das sind Schülerinnen und Lehrkräfte dieser Schule. Beginnen wir ganz selbstverständlich mit unserer Namensgeberin, mit Mary Ward, Maria Ward. Mary Ward, wie sie im Englischen heißt. Ihr Leben und ihre Botschaft sind beispielhaft und haben für uns als Maria-Ward-Schule eine ganz besondere Bedeutung. Wer war sie, die Namensgeberin der Maria-Ward-Schulen, die am 30. Januar 1645 in England gestorben ist? Ihr Leben war geprägt von einer unglaublichen Aktivität, von weiten Reisen zu Fuß durch Europa, Gründungs- und Lehrtätigkeit und vom zähen Ringen und heftigem Streit mit der Kurie und dem Papst um die Anerkennung ihres visionären Instituts. Die Zeit, in die Mary am 23. Januar 1585 in Mulvis in der Grafschaft Yorkshire in eine durchaus wohlhabende Familie von Landadligen hineingeboren wurde, war eine Zeit des Umbruchs und großer Veränderung. Europa war durch Religionskriege aufgewühlt, Katholiken wurden blutig in England, Marys Heimat, verfolgt. Die katholische Kirche erlebte eine harte Zeit der Verfolgung und Unterdrückung. Mary und ihre Familie gehörten der katholischen Kirche an. Die Kirchenmitglieder, zu denen auch Mary Ward und ihre gesamte Familie gehörten, wurden unter der Regierung von Königin Elisabeth I., deren Vater Heinrich VIII. Sich und die englische Kirche von Rom losgesagt hatte, verfolgt, bedroht, waren körperlichen und finanziellen Strafen, ja sogar der Todesstrafe ausgesetzt. Diese bedrängende Lage, in der sich die katholisch gebliebenen Christen in England befanden, wirkte in Mary Wards Kindheit und Jugend hinein. Hintergrund der Bedrängung der Katholiken war die Abspaltung der Kirche Englands von der katholischen römischen Kirche. Zu dieser Abspaltung war es gekommen, als der englische König Heinrich VIII. Sich von seiner ersten Ehefrau, Katharina von Aragon, trennen und die Ehe von der Kirche annullieren lassen wollte, damit er eine andere Frau, Anne Boleyn, heiraten konnte. Die Kirche willigte jedoch nicht in diese Annullierung ein. Katharina von Aragon hatte Heinrich bereits eine Tochter mit Namen Maria geboren. Daraufhin sagte sich König Heinrich von der katholischen Kirche los, konfiszierte den Kirchenbesitz, gründete die anglikanische Kirche und machte sich zu ihrem Oberhaupt. Nach seinem Tod wurden unter seiner Tochter Elisabeth I. die Altgläubigen, also die Katholiken, verfolgt. Das galt auch für die Eltern und die Familie von Mary Ward. Besonders verfolgt wurden katholische Priester und Jesuiten. Diese waren in den Diensten von Papst Gregor XIII. Nach England gesandt worden. Die Jesuiten wurden ausspioniert, ja hingerichtet. Und die dem katholischen Glauben anhängigen Menschen mussten für das Fernbleiben vom anglikanischen Gottesdienst Strafgelder bezahlen, so auch der Vater von Mary Ward. Wie sah also das Leben der Mary Ward aus? Was trieb sie an? Wie kam es dazu, dass sie zur Gründerin einer großen Ordensgemeinschaft wurde und so unglaublich innovativ, mutig und entschlossen war? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Dazu schauen wir uns ihr Leben an. Und dieses Leben, 60 Jahre dauerte es an, lässt sich in grob vier Abschnitte unterteilen. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt, den ersten 15 Jahren mit Mary Wards Kindheit und Jugend. Die ersten 15 Jahre in ihrem Leben, die mit der Berufung Marys zu einem Leben in einer klösterlichen Gemeinschaft im Jahr 1600 endeten, waren geprägt von der Suche nach Sicherheit, die wegen der Verfolgung der praktizierenden Katholiken durch die staatlichen Behörden für die Wards nur schwer zu erlangen war. Daraus resultierte eine Mary prägende tiefe Spaltung und Spannung zwischen einem liebevollen Familienleben im Haus der Familie Ward und der Bedrängung in der Welt draußen. Marys Eltern versuchten, ihre Tochter in Sicherheit zu bringen, zunächst bei der Großmutter, später auch bei anderen Verwandten. Dort war sie in Kontakt mit außerordentlich mutigen und widerständigen Katholiken. Die Großmutter Marys, sie war selbst bereits 14 Jahre lang für ihre katholische Treue inhaftiert gewesen. Marys Oma und andere Angehörigen gewährten katholischen Priestern Unterschlupf, versteckten sie vor Verfolgung. Und das erlebte Mary alles mit. Sicher ist, dass diese Umstände und ihre persönliche Erfahrung einen großen Einfluss auf die Persönlichkeit von Mary Ward ausübten. Die Anhängerschaft an die katholische englische Gemeinde vermittelte ihr Stehvermögen, Treue und den Glauben an Loyalität und Anhängerschaft. In dieser Zeit begann ein Entwicklungsprozess, der zu einem Leben mit einer atemberaubenden Dynamik führte. In der damaligen Zeit wurden Mädchen sehr früh verheiratet. Insgesamt erhielt Mary 4 Heiratsanträge, den ersten bereits im jungen Alter von 12 Jahren. Keinen nahm sie an. Zunächst hatte ihre Familie dafür nur sehr wenig Verständnis. Aber Mary war hartnäckig und wie es schien, war sie richtig stur. Denn bereits mit 15 Jahren fühlte sie sich zum ersten Mal zu einem Leben in und dem Eintritt in ein Kloster berufen. Aber erst mit 21 hatte sie ihre Familie überzeugt, sie in ein Kloster ziehen zu lassen. Dazu musste sie England verlassen, denn hier war ja das öffentliche Praktizieren des katholischen Glaubens verboten. Die nächsten 15 Jahre, das war die Zeit von 1600 bis 1615, brachten für Mary die Gründung ihrer ersten Gemeinschaft in St. Omer, in den Spanischen Niederlanden und dann in London. Das erste Kloster, in das Mary eintrat, war auch das naheliegendste. Setzt man von Dover in England nach Calais auf dem Festland über und nimmt einen etwa 40 Kilometer langen Ritt auf sich mit dem Pferd, dann erreicht man die kleine Stadt St. Omer. Eine kleine Stadt in den Spanischen Niederlanden. Anfang des 17. Jahrhunderts war St. Omer seit 50 Jahren Bischofssitz und stand unter der Regentschaft der spanischen Erzherzöge Albert und Isabella Clara Eugenia. In St. Omer gab es eine ganze Reihe von Klöstern und Ordensniederlassungen, zum Beispiel ein wallonisches Jesuitenkolleg und ein englisches Seminar der Jesuiten. Auch 2 Klarissinnenklöstern, also Klöster für Frauen. Also war St. Omer für englische Katholiken eine wichtige Durchgangsstation, in die es auch Mary Ward verschlug. Sie war noch sehr jung, Anfang 20, und dass sie in ein Kloster eintreten würde, war ihr nicht vorgezeichnet. Vielmehr waren eine Ehe und Familie für sie geplant. Aber mit 21 hatte sie ja ihre Familie davon überzeugen können, in ein Kloster einzutreten. Über die Art des Klosters war sie sich nicht wirklich sicher. Sie wählte als erstes ein strenges Klarissenkloster mit Klausur. Damit wählte sie also eine abgeschiedene Lebensweise hinter Gitter und mit einem Bettelauftrag. Das bedeutet, die Ordensfrauen hatten kein eigenes Einkommen, sondern erbettelten sich auf langen Bettelgängen bei Regen, Hitze und Kälte ihren Lebensunterhalt. Diesem Leben war Mary nicht gewachsen. Die körperlichen Strapazen der Bettelgänge zerrten an ihrer Gesundheit. Sie schied während des Noviziats einer Vorbereitungszeit aus, um es besser, ja um es anders zu machen. Jetzt zeigte sich bereits ihr Bestreben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Von ihrem eigenen Vermögen gründete sie 1609 gemeinsam mit 7 Schwestern, und darunter war auch ihre jüngere Schwester Barbara, aber es waren auch ihre Freundinnen Winifred und Susan dabei, eine eigene klösterliche Gemeinschaft, ein Klarissinnenkloster nur für Engländerinnen, um dort als Chorschwester, frei von der Bettelarbeit, in der Abgeschiedenheit zu leben, also in althergebrachter Form. Durch Schenkung erhielt sie für diesen Plan ein Grundstück, erwarb ein Haus für eine neue Gemeinschaft, zu der später 2 weitere Häuser dazugekauft wurden. Mary war sich darüber im Klaren, dass für eine stabile Finanzierung der Klosterfrauen gesorgt werden müsse, dass diese also nicht vom Betteln, sondern zum Beispiel von Mitgiften der in den Orden eingetretenen Frauen existieren konnten. Diese erste Niederlassung widmete sich parallel zum dortigen Gymnasium der englischen Jesuiten für Jungen den englischen Mädchen aus katholischen Familien, die als Internatsschülerinnen aufgenommen wurden. Der Unterricht der Schülerinnen fand in verschiedenen Bereichen oder Fächern statt, so in Lesen und Schreiben und Latein, dann in Religion und Religionsausübung und auch in all dem, was von einer Hausfrau erwartet wurde, also neben Haushaltsführung auch die schönen Künste wie Gesang und Musik. Denn die unterrichteten Mädchen sollten in der Lage sein, zwischen dem Ordensstand und auch einem weltlichen Leben zu wählen. Da es noch keinen speziellen Namen für die neue Gemeinschaft gab, gaben die Leute von St. Omer der neuen Gemeinschaft den Namen Englische Fräulein. Ein Name, der der Gemeinschaft lange erhalten bleiben sollte. Und mit der Gründung der ersten Gemeinschaft ging die Schaffung der ersten Regeln für die Organisation des Zusammenlebens für die Frauen um Mary Ward einher. 1611 wird Mary klar, dass die Organisation ihrer Gemeinschaft sich eng an die Konstitution des Ignatius von Loyola, des Gründers des Jesuitenordens, anlehnen soll. Und das war revolutionär, etwas bis dahin absolut Einzigartiges, zu dem sie sich also berufen fühlte. Mary wollte ein zentral gelegenes Institut aufbauen, ohne Klausur, um besser den Menschen helfen zu können. Das war etwas ganz Neues. Das änderte die Rolle der Ordensfrau, stellte sie den Jesuiten, also den Ordensmännern, gleich. Und das Konzept vereinte aktive Hilfe und gelebten Glauben mit kontemplativen Elementen. Mitten unter den anderen Menschen, in der Stadt, nicht in einem Kloster. Das aktive Leben sollte in der Lehre und in der Mission bestehen. Nur gefielen diese Ideen den Jesuiten so gar nicht, die keinen weiblichen Zweig der Gesellschaft Jesu wollten. Hier erwuchs deutliches Konfliktpotenzial. 1612 setzte Mary die endgültige Verfassung wie ihre erste Gründung ins Werk. Auch fasste Mary Ward den Entschluss, dass ihr Orden sich der höheren Mädchenbildung widmen sollte, und diese Gemeinschaft breitete sich in wenigen Jahren über mehrere Länder Europas aus. Wie kam Mary zu ihrem Arbeitsfeld der Mädchenerziehung in einer Zeit der Katholikenverfolgung in England? Sicherlich wurde sie durch ihre frühesten Erfahrungen vorgeprägt. Sie erlebte in der Welt, in der sie aufwuchs, die Auswirkungen der Katholikenverfolgung im protestantischen England. Geprägt durch ihr katholisches Elternhaus und die Erziehung bei der katholischen Verwandtschaft, musste sie wohl auch ihr Umfeld außerhalb des katholischen Kreises als durchaus bedrohlich empfunden haben. Sie wusste von der Auflösung der katholischen Orden, der Verfolgung der Priester und Ordensleute. Besonders die Jesuiten, die nicht an ein Kloster gebunden waren und versuchten, heimlich den katholischen Gläubigen zu helfen, um in der Gefangenschaft oder bei den Gläubigen die Messe zu lesen, wurden durch die Protestanten besonders heftig verfolgt. Denn auf das Praktizieren des katholischen Glaubens standen in England der damaligen Zeit Gefängnis, ja zum Teil Tod und Todesstrafe. Gerade vor diesem Hintergrund werden ihr Mut und ihre außerordentliche Willensstärke eindrucksvoll sichtbar. Nie gab sie klein bei, sondern war sehr hartnäckig, aber auch visionär, da sie etwas nur für Frauen wollte. Sie hatte den einzigen Weg oder einen der wenigen Wege gewählt, der Frauen offen stand, sich den herkömmlichen Erwartungen an Frauen zu entziehen. Und dieser Weg führte sie zuerst ins Kloster und dann zu etwas wirklich, wirklich Neuem. Zu einer solidarischen Gemeinschaft von Frauen, die sich einem einzigen großen Thema widmeten, der Bildung und Erziehung von Mädchen. Mit der Gründung von Bildungseinrichtungen drang sie in eine allein von Männern dominierte Domäne vor, in den Bildungssektor, der sich in den Klöstern und Domschulen entwickelt hatte. Außerdem nahm sie für die Frauen die gleichen Rechte in Anspruch, die für die Männer galten, nämlich das Recht auf Bildung, also auf höhere Bildung, um sie für alle Berufe und Berufsfelder zu qualifizieren. Das war revolutionär. Der dritte Lebensabschnitt von 1615 bis 1630. Die nächsten 15 Jahre, also in diese Zeit von 1650 bis 1630, brachten 9 weitere Gründungen. 3 davon in den nördlichen deutschsprachigen Gebieten, nämlich in Lüttich, in Köln und Trier, 3 in Italien, in Rom, Neapel und Perugia und 3 nördlich der Alpen in München, Wien und Pressburg. Man stelle sich dieses bildlich vor. Mary gründete Ordenshäuser, indem sie gleichgesinnte Frauen um sich scharte, nach einem Ordenshaus suchte, Mietverträge unterschrieb und Mietkaution bereitstellte, Einrichtungen für Schlafsäle, Küchen, Esszimmer und Schulen auftrieb, den Schwestern die Ordensregeln und Richtlinien erklärte, um sie in ihrem neuen Tun der Bildung und Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen zu unterstützen. Und nach kurzer Zeit reiste Mary weiter. Und das tat sie in dieser ganzen Zeit gleich 9-mal. Mit diesen 9 Gründungen schuf sie nämlich Fakten, aber musste sich auch um den Fortbestand der Neugründungen kümmern, besonders auch in rechtlicher Hinsicht. Also musste sie sich nun um die Anerkennung durch den Papst bemühen, um nicht in die Illegalität zu fallen und gar eine Exkommunikation zu riskieren. Gerade auch, weil die Gründungen sich eines starken Zulaufes erfreuten. Denn bereits 1616 waren in der ersten Gründung 60 Schwestern zusammengekommen. Und für die Ausbreitung ihrer Schwesterngemeinschaft über ganz Europa benötigte sie die Zustimmung des Papstes. Bei einer einzelnen Kleingemeinschaft wäre die Genehmigung eines jeweiligen Bischofs vor Ort ausreichend gewesen. Den ersten Versuch zur offiziellen päpstlichen Anerkennung startete sie 1615, nachdem sie einen Plan für die Konzeption ihres Instituts ein Jahr zuvor niedergeschrieben hatte. Gegenüber dem Papst begründete sie ihr Anliegen der Gründung eines neuartigen Ordens damit, dass die englischen Fräulein in England möglichst unerkannt Katholiken unterstützen könnten. Deshalb sei es notwendig, so führte sie aus, dass diese Frauen in der Gemeinschaft leben könnten, aber gleichzeitig nicht der Klausur, also der abgeschlossenen Lebensweise, unterworfen seien, sondern sozusagen unter die Leute gehen könnten. Notwendig sei auch der Verzicht auf ein Ordenskleid, da man unerkannt bleiben müsse. Das Hauptziel sei die Bildung von Mädchen und jungen Frauen, da diese in ihren späteren Familien die emotionale Mitte darstellen würden und daher auch für den Glauben der Familie zuständig wären. Hier sind schon die Kernaspekte der späteren Ordensgemeinschaft, der Congregatio Jesu, dargelegt. Also das gemeinschaftliche Leben von Frauen ohne Klausur und strenge Ordenstracht. Das Bildungsanliegen für Mädchen und junge Frauen. Außerdem sollte dieser Orden allein dem Papst gegenüber verantwortlich sein. Dieses Konzept war an die Satzung des Jesuitenordens angelegt und sollte damit, weil der Jesuitenorden und sein Konzept ja die päpstliche Genehmigung besaßen, eine Genehmigung der Gemeinschaft der Maria-Ward-Schwestern erleichtern. Was für uns heute wenig revolutionär klingt, widersprach aber den Vorgaben und den Gesetzen und Richtlinien, die auf das Tridentinische Konzil 1545 bis 1563 vom heilig gesprochenen Papst Pius I. für Ordensfrauen festgelegt waren. Das sah für Ordensfrauen eben die Ordenstracht und eine absolut abgeschiedene Lebensweise vor. Bei Verstößen dagegen erfolgte ja die Exkommunikation. Insgesamt war Marys Konzept also wirklich ganz neu und wirklich herausfordernd. Bevor Mary persönlich ihr Anliegen dem Papst vorlegen konnte, reiste sie 1618 nach England zurück und gründete in London eine weitere Niederlassung ihres neuen Ordens. In England traf sie wieder auf eine Gesellschaft, die sich in heftigen religiösen Auseinandersetzungen befand. Mary fühlte sich zum Handeln aufgefordert. Sie half Katholiken, die verfolgt wurden, sich zu verstecken, spendete Trost und Hilfe. Und nun geriet sie auch selbst in arge Bedrängnis, denn sie wurde, als sie England in Richtung des europäischen Kontinents wieder verlassen wollte, von ihren Feinden gefangen genommen und dem anglikanischen Erzbischof und den Gerichten übergeben. Tatsächlich wurde sie zum Tode verurteilt, ohne Verhandlung und ohne Zeugen. Und dieses Vorgehen war für den Umgang mit verhafteten Katholiken in England nicht unüblich. Aber Mary hatte einflussreiche Fürsprecher und Unterstützer, wie zum Beispiel die spanische Infantin Clara Eugenia oder den spanischen Botschafter in England. Diesen und anderen einflussreichen Förderern von Mary gelang es, das Todesurteil in eine hohe Geldstrafe umzuwandeln, und Mary kam tatsächlich frei und kehrte 1619 nach St. Omer zurück. Im Jahr darauf gründete sie in Köln und Trier zwei weitere Ordensniederlassungen, und mit dieser Tätigkeit war sie bis 1621 vollumfänglich beschäftigt. Die beiden Schulen bestanden tatsächlich bis 1631. Und um die Anerkennung durch den Papst zu erlangen, reiste Mary nach Rom, wieder und wieder. Und dies muss man sich als ein extremes Ereignis vorstellen, denn Mary reiste nicht mit der Kutsche oder auf einem Pferd oder Esel, sondern sie war im Wesentlichen zu Fuß unterwegs. Eine unglaubliche Reisetätigkeit hat sie an den Tag gelegt, als Pilgerin gekleidet, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, durch Kriegsgebiete, meist im Winter, wenn die Kriegstätigkeit der Kälte wegen abebbte. Oh. 1621 machte sie sich auf ihre erste Romreise. Von Lüttich über Trier, Nancy und Lyon, über die Alpen weiter nach Turin, dann nach Mailand, Modena, Bologna, Ancona, Loreto, Assisi, Terni, bis sie schließlich Rom erreichte. Wie anstrengend und herausfordernd muss diese Reise gewesen sein. Für diesen 2000 Kilometer langen Weg, den man heute im Flugzeug in wenigen Stunden zurücklegen kann, brauchte sie 2 Monate und 3 Tage. Sie reiste vom 21. Oktober bis zum ersten Weihnachtstag am 24. Dezember. Ein Tagesmarsch waren ungefähr 30 Kilometer, aber Mary schreckte dies nicht ab. In Rom angekommen, gingen die Dinge erfreulich schnell. Bereits 4 Tage später, am 28.12., wurden die englischen Fräulein und Mary Ward von Papst Gregor XV. Empfangen und konnten ihr Vorhaben vorstellen, mündlich und schriftlich. In den überlieferten Schreiben an den Papst bittet Mary um nichts weniger als um die Gründung eines religiösen Frauenordens gleich dem der Gesellschaft der Jesuiten. Außerdem bittet sie darum, keine Klausurvorschriften einhalten zu müssen, sich allen Arten apostolischen Wirkens widmen zu dürfen, die damals Frauen zustanden, befreit von der Oberaufsicht eines Bischofs zu sein und eine zentrale Struktur für den neuen Frauenorden aufbauen zu dürfen. Das war unerhört und auch gegen das geltende Kirchenrecht. Es war schon außerordentlich mutig, diese Bittschrift dem Papst zu überreichen. Um ein Beispiel für ihre Arbeit und für ihr geplantes Werk zu geben, gründete Mary 1622 in Rom eine Schule. Diese Schule verdient eine genauere Betrachtung, denn es zeigt sich hier, worum es Mary Ward wirklich ging und was das Neue ihres Anliegens war. Die Schule wurde in einem Mietshaus gegründet, in dem Mary mit ihren Mitschwestern auch wohnte, direkt gegenüber dem Gefängnis der Curia Savelli, nahe beim englischen Kolleg. Mit dieser Schule gründeten die Schwestern eine öffentliche Schule, offen für alle Mädchen, auch für Kinder der armen Bevölkerung. Und das war wirklich eine Innovation. Reiche Familien hatten bereits sehr viel länger die Möglichkeit, ihre Töchter gegen eine gute Bezahlung in den Frauenklöstern, die in Klausur, also an einem festen Ort und abgeschrieben lebten, ausbilden zu lassen. Dort lebten die Schülerinnen meist während ihrer gesamten Schulzeit mit den Nonnen zusammen und verließen das Kloster nicht, auch nicht in den Ferien oder für Feiertage. Aber auf diese Einschränkung wollte Mary Ward verzichten. Und genau deshalb erbat sie, zäh und beharrlich, aber auch zuversichtlich und hoffnungsvoll, die Befreiung ihrer Schulen und ihrer Ordensgründung von den Klausurgesetzen. Täglich kamen zwischen 120 und 150 Schülerinnen in diese Mädchenschule. Traurigerweise war dieser Schule nur eine kurze Existenzzeit beschieden. Bereits im heiligen Jahr 1625 wurde sie geschlossen. Auch der lautstarke Protest der Eltern konnte die Schließung nicht abwenden. Die Schwestern mussten außerdem das Haus verlassen, so wurde es ihnen von Seiten der Kirche beschieden. In den Jahren 1623 und 24 reiste Mary Ward von Rom über Neapel, Perugia nach Rom zurück, wieder zu Fuß. Über Wochen circa 200 Kilometer zu Fuß. In beiden Städten, in Neapel und Perugia, gründete sie je eine Niederlassung und eine Schule. Denn auch in diesen Städten sah es für das weibliche Bildungs- und Erziehungswesen eigentlich düster aus. 1624 war sie zurück in Rom und sprach im päpstlichen Palast vor. Und auch wenn zunächst die Zeichen gut zu stehen schienen für Mary und ihren Orden, drehte sich der Wind. Und trotz der steigenden Anzahl an Ordensniederlassungen und Schulen erhielten die Schwestern und Mary keine Genehmigung durch den Papst. Sie bemühten sich wochenlang, baten Kardinäle um die Fürsprache beim Papst und bei der Kurie, doch sie drangen nicht durch. Im Gegenteil, ihre Gegner in der Kirche konnten erreichen, dass die Schule in Rom 1625 geschlossen wurde. In diesem Moment erkennt Mary, dass sie vorerst in Rom nichts mehr erreichen kann und begibt sich 1626-27 auf die Rückreise gen Norden, von Rom über Florenz, Parma, Mailand, Como, wieder über die Alpen zurück, nach Chur und Feldkirch, schließlich nach Innsbruck und Rosenheim, um in München schließlich anzukommen. In München waren die Vorzeichen für eine Schulgründung gänzlich anders als in den italienischen Niederlassungen. Im Januar 1627 kam Mary Ward nach München und wollte dort den regierenden Kurfürsten Maximilian I. um seine Unterstützung für die Bestätigung ihres Instituts, also für ihre Ordensgründung, in Rom bitten. Sie kam also mit einem politischen Anliegen. Der Kurfürst und seine liebe Frau Elisabeth Renata wollten von Mary aber eine Schulgründung in München. Dies ist doch sehr bedeutend. Marys Schulen hatten offenbar einen innovativen Ruf und einen guten Ruf, der weite Verbreitung gefunden hatte. Mary nahm dieses Anliegen auf, obwohl sie zuerst Schwestern aus anderen Schulen nach München holen musste und neue fähige Lehrerinnen für die zu gründende Schule für ihre Schwesternschaft finden musste. Aber am 27. April 1627, mitten im Dreißigjährigen Krieg, der auch München erfasste, überließ der Kurfürst den, Zitat, Müttern und Schwestern, die Jesu, das Paradeiserhaus, und dies lag sehr zentral in der Nähe der Frauenkirche, zur vorläufigen Benutzung und sicherte der Schwesternschaft einen Geldbetrag von 2000 Gulden jährlich für den Unterhalt von 10 Schwestern zu. Das war eine großzügige Unterstützung, die es den Schwestern leichter machen sollte, armen Mädchen kostenfrei zu unterrichten und von den Eltern der Mädchen aus den wohlhabenderen Schichten, die im Pensionat mit den Schwestern wohnen würden, geringe Kosten zu fordern. Aber in München gab es Konflikte mit den Jesuiten. Sie machten Front gegen Mary und ihre Schwestern und versuchten sie beim Kurfürst schlecht zu reden, damit er seine Unterstützung für die Schule möglichst zurücknehmen möge. Aber nur wenige Monate nach der Gründung der erfolgreichen Schule in München wurde in Wien von Mary Ward eine weitere Maria-Ward-Schule gegründet. Es war der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches der deutschen Nation. Er unterstützte diese Gründung und stellte den Schwestern ein geräumiges Haus in einer kleinen Gasse mit dem sprechenden Namen Stoß am Himmel zur Verfügung, zwischen dem alten Rathaus und der Kirche Maria am Gestade. Und schon bald besuchten 450 Schülerinnen diese Schule und damit war es die größte Schule der Maria-Ward-Schulen insgesamt. Der überwiegende Teil der Lehrerinnen dieser Niederlassung war deutscher Herkunft. Und es ist überraschend, dass so viele deutsche junge Frauen den Weg zu den englischen Fräulein fanden. Und frappant ist die geringe Zahl der Lehrkräfte, es sind nur 11, die 450 Schülerinnen unterrichtet haben. Es muss ein hohes Maß an Disziplin und Lerneifer bei den Schülerinnen und den Lehrerinnen bestanden haben, um den Unterricht von so vielen Kindern durch so wenige Lehrerinnen gewinnbringend gestalten zu können. Wenig später ging Mary nach Pressburg und gründete eine weitere Schule und ein weiteres Institut. In Rom braute sich derweil Ungemach gegen Mary und ihr Institut zusammen. Und es blieb nicht dabei, dass Mary und ihr Vorhaben vertröstet und ignoriert. Es wurde sogar richtig schlimm für sie, denn 1628 wird ihr Institut durch ein Dekret der Congregatio Propaganda Fide, das war die Kongregation für die Verbreitung des Glaubens, aufgehoben. Und um persönlich beim Papst Berufung gegen das Dekret einzulegen, das Marys Gründung ja aufhob, machte sie sich 1629 auf ihre zweite Romreise. Und das, obwohl sie wirklich krank war und kaum Geld für diese Reise besaß. Krank und entkräftet erreichte sie mit ihren Begleiterinnen am 10. Februar 1630 tatsächlich Rom. Sie verfasste im Krankenbett eine Bittschrift an den Papst, bemühte sich, die gegen sie und ihre Gemeinschaft vorgebrachten Beschuldigungen zu entkräften und bat um die Rücknahme des Dekrets. Und tatsächlich erhält sie eine weitere Audienz beim Papst, kann aber letztlich nichts ausrichten. Und so kehrt sie ein Jahr später nach München zurück, um den Schwestern bei ihrer Arbeit zu helfen. Und nun kommen wir zu den letzten 15 Jahren, die Zeit von 1630 bis 1645. Mit ihrer Ankunft 1630 in München findet Mary die Nachricht vor, dass ihre Ordens- und Schulgründung in Köln und Lüttich bedingt durch das Dekret der Propaganda Fide aufgehoben wurden und die Schwestern dieser Niederlassung auf die Straße gesetzt worden waren. Auch für Mary persönlich wird es jetzt ziemlich brenzlig. Sie wird der Ketzerei verdächtigt und 1630 tatsächlich in ein Gefängnis der Inquisition im Konvent der Klarissinnen in München eingekerkert. In dieser Haft geht es Mary wirklich schlecht. Ihre Gesundheit war vorher schon angegriffen gewesen. Nun war sie willkürlich verhaftet und unschuldig eingesperrt worden. 9 lange Wochen lang. Während der Haft im Kloster versorgten die Mitschwestern Mary mit Nahrungsmitteln. Auf dem Einschlagpapier wurden von beiden Seiten mit unsichtbarer Schrift aus Zitronensaft geheime Botschaften kommuniziert. Wenn man dieses an eine Kerzenflamme hält und von der Sonne oder in die Sonne legt, dann wird die Schrift sichtbar. Ein schlaues Verfahren, um geheime Botschaften zu versenden. Mary kannte diese Methode aus der Zeit der Katholikenverfolgung in England. Und noch heute gibt es die Zitronenbriefe aus der Gemeinschaft der Congregatio Jesu. Ihre Freilassung wurde durch viele Bittschriften der Mitschwestern an den Papst und die Kardinäle des Heiligen Offiziums, also der Inquisition, erreicht, die um die Freilassung Marys wegen ihres schlimmen Gesundheitszustandes und des hohen Fiebers, unter dem sie litt, baten. Gleichzeitig unterwarf sich Mary auch den Forderungen und Anordnungen aus dem Vatikan. Im Januar 1631 trat die Bulle von Papst Urban VIII., Pastoralis Romani Pontificiis, in Kraft, mit der der Papst in der ganzen Kirche das von Mary Ward 1609 gegründete Institut aufhob. Diese Bulle war wirklich hart. Bereits in der Einleitung verkündet sie, Frauen frevelten. Zitat, sie zerstören, reißen aus, säen Unkraut. Frauen seien eine verderbliche Saat. In den folgenden Paragraphen kennzeichnet der Papst die Gemeinschaft der englischen Fräulein als eine Sekte, erklärt ihre Gelübde für nichtig, weist die Mitglieder an, in Frauenorden, die in Klausur, also abgeschlossen von der Öffentlichkeit lebten, einzutreten. Und mit der Bulle wurden auch alle Gelübde, die zum Beispiel Mary und ihre Gefährtinnen geleistet hatten, aufgehoben, wodurch sie keine Ordensfrauen mehr waren. Damit war der Orden aufgelöst und er blieb es bis 1703. Und jeder, der sich nicht an diese Bulle hielt oder den Schwestern helfen würde, dem drohte ebenfalls der Vorwurf der Ketzerei. Die Wucht des Widerstandes gegen die Veränderung in der Kirche schien ihr Werk am Ende zerstört zu haben. Die Mitglieder des Instituts der englischen Fräulein verließen es gleich nach der Aufhebung. Viele kehrten in den Laienstand zurück, einige traten in andere Orden, die in Klausur lebten, ein. Ein harter Kern von Mitschwestern und Mary blieb ihr und ihren ersten Gelübden treu. Sie schlossen sich Mary an und warteten mit Geduld auf bessere Tage. Mary Wards Wirken ist nicht von ihren Schulgründungen zu trennen. Die Auffassung der römischen Kurie, dass eine klausurlose Ordensgemeinschaft für Frauen unmöglich schien, brachten auch das Aus für die Maria Ward Schulen. Die Auffassung der Kurie, dass ein Frauenorden, der sich nicht an die Klausur hielt, unmöglich war, entsprach dem Frauenbild der Zeit. Offensichtlich war sie getragen von einem Misstrauen gegenüber der moralischen Zuverlässigkeit und insgesamt der geistigen Qualität der Frauen, die in kirchlichen und wohl auch in Teilen der Gesellschaft vorherrschte. Diese Auffassung war es, die eine Anerkennung der Werke Marys zu ihren Lebzeiten verhindert hat. Wie reagierte Mary nun auf alles? Sie selbst ertrug es standhaft und hoffte trotz des Verbotes weiter. Sie wollte sich und ihre Mitschwestern rechtfertigen, den Vorwurf der Häresie entkräften und dem Papst ein weiteres Anliegen vorbringen. Und sie war wirklich willensstark. Im gleichen Jahr, 1632, machte sie sich nun auf ihre dritte Romreise. Von München wanderte sie diesmal nicht in der Ordenstracht, sondern ganz in Zivil gekleidet von München über Innsbruck, Trient und Bologna nach Rom. Und das alles wieder unter extremen Bedingungen. Und tatsächlich erhielt Mary eine Audienz beim Papst. Und es gelang ihr, den Vorwurf gegen sie persönlich, sie sei eine Heretikerin, also eine Ketzerin, zu entkräften. Sie kämpfte wie eine Löwin, um eine Lösung ihrer Bedrängnis beim Papst zu erlangen. Sie wollte, weil die Bulle des Papstes nicht verbot, als Zivilperson in der religiösen Bildung weiter tätig zu sein, mit einem privaten Gelübde leben. Darin sah Mary die Möglichkeit, ihr Lebenswerk doch fortsetzen zu können. Allerdings verbot die Bulle es den Mitgliedern des aufgelösten Institutes zusammenzukommen und gemeinsam zu wohnen. Diese Klausel konnte nur der Papst aufheben. Dafür wollte Mary kämpfen. Sie hat etwas anderes erreichen können. Der Papst begegnete ihr trotz allem mit Wohlwollen und erlaubte ihr, ihre Mitschwestern nach Rom zu holen, dort ein Haus zu erwerben. Und er lobte tatsächlich Marys Standhaftigkeit und ihre Willensstärke. Nun kehrte Mary Rom den Rücken und reiste gen Norden. Von 1637 bis 1639, 2 Jahre lang, ist sie auf der Reise. Es geht von Rom nach Siena, über Florenz, Parma, Mailand, Turin, Lyon, Paris, Lüttich nach St. Omer und dort übersetzt sie dann von Calais nach London. Sie findet in London eine Wohnung gemeinsam mit ihren Mitschwestern. Und dieses Haus, in dem sie wohnte, zog dann auch viele katholische Besucher an. Hier versuchte sie sich von ihrer Krankheit und den Strapazen ihrer Reisen zu erholen. Sie nahm auch wieder Schülerinnen auf, die bei ihr als Privatperson wohnten, aber auch unterrichtet wurden. Denn dieses Arrangement widersprach der päpstlichen Bulle nicht. Doch musste sie sich gegen staatliche Spionage wappnen und eine wirkliche Schule konnte sie nicht mehr gründen. In England begann 1642 ein Bürgerkrieg, der wieder stärkere Repression gegen Katholiken mit sich brachte. London wurde zunehmend ein sehr gefährliches Pflaster. Also siedelte Mary mit ihrem Hausstand nach Yorkshire über, in eine abgeschiedene Gegend mit all den Kindern, die ihr zur Erziehung anvertraut waren. 1643 fand sie in Haworth bei York eine Unterkunft und dort ist sie am 30. Januar 1645 gestorben. Das Leben Mary Wards ist eng mit ihren Schulgründungen verknüpft. Die Maria-Ward-Schulen waren stets Gegenstand der Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Papsttum und dem Jesuitenorden. Ein großer Kritikpunkt war und blieb, dass die Schulen den Schülerinnen nicht ausschließlich auf einen Ordenseintritt vorbereiteten, sondern auch auf das Leben. So wie es die Jesuitenschulen taten, die sich der Erziehung von Jungen widmeten. Keine der Schulen blieb seit ihrer Gründung durchgängig bestehen. Sehr erfolgreich ist die Schule in München gewesen. Als Mary Ward 1631 ins Gefängnis geworfen wird und die Aufhebungsbulle ihre Wirkung entfaltet, muss diese Schule in München auch ihre Pforte, allerdings nur für 4 Jahre, schließen. Der bayerische Kurfürst wand sich nicht gänzlich ab. Er zahlte den englischen Fräulein Geldern für ihren Auszug aus dem Paradeiserhaus und die meisten Mitglieder dieser Schulen gingen zu Mary nach Rom. Andere gingen in die Welt zurück. Die Schule in München, die unter der Schirmherrschaft der bayerischen Kurfürsten stand, blieb bis 1806, bis zur Säkularisation bestehen, als der bayerische Staat die Klöster und das Ordenshaus nebst Schule der englischen Fräulein in München konfiszierte. Die englischen Fräulein wurden wenige Jahre später von König Ludwig I. von Bayern wieder zu einer Schulgründung gerufen. 1835 setzten sie in Nymphenburg ihre Schul- und Erziehungstätigkeit fort. Bis heute wird dort fortgesetzt, allein unterbrochen durch die von den Nationalsozialisten zwischen 1941 und 1945 verfügten Schulschließungen die Schule betrieben. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Zu den anderen Schulen kann man noch Folgendes sagen. Die Schulen waren verteilt über einen recht weiten geografischen Raum. Also insofern stand es günstig für spätere Neugründungen und Reaktivierung. Mary Wards Schulgründungen fanden Unterstützung zunächst bei weltlichen Herrschern und einflussreichen Personen. Hier sind allen voran Kaiser Ferdinand II., der Kurfürst Maximilian von Bayern, der bayerische König Ludwig I. zu nennen, aber auch einflussreiche Frauen wie die Infantin Isabella Clara Eugenia oder die Gemahlin des Kurfürsten Elisabeth Renata in Bayern. Ganz sicher fanden die Gründungen bei der Bevölkerung Anklang und Unterstützung, aber in der Zeit des barocken Fürstenwesens und der Adelsherrschaft hatten Bürgertum und einfaches Volk keine Stimme. Tatsächlich war Mary Ward nicht die einzige Frau, die als Ordensanliegen die Mädchenerziehung identifizierte und praktizierte. Die päpstliche Anerkennung des Institutes Beate Maria Virginis 1877 nach vielem Hin und Her, nach zahlreichen Neugründungen, Teilanerkennungen, Zersplitterungen aus kirchenrechtlichen Gründen und Auslöschungen aus politischen Gründen reflektiert die enorme Erziehungsleistung für Mädchen, die die Gemeinschaft geleistet hat. Die Ignatianische Konstitution wurden in 2 Etappen, 1979 und 2003, übernommen. Und jetzt ist das Werk Marys tatsächlich wie ein Kreis geschlossen. Marys Beharrlichkeit und ihre Treue der Kirche und ihrem Anliegen gegenüber haben etwas ausgerichtet für die Frauen und ihre Aufgaben in Kirche und Gesellschaft. Dabei hat sie nie der Glaube verlassen, dass ihr Werk mit ihrem Tod und der Auflösung durch die päpstliche Bulle zu Ende sein würde. Ihre Wirkung setzte sich fort. Nicht durch erzieherische Traktate, sondern durch ihr Leben und ihren Umgang mit Menschen hat sie Beispiel gegeben. Sie stellte eine Herausforderung, zum Beispiel für den Erzbischof der anglikanischen Kirche oder für den Papst da. Sie gründete eine neue Form eines Frauenordens, ohne Klausur, der Mädchenbildung verschrieben. Dies gilt bis heute. Ihre Bedeutung für das Schulwesen besteht neben ihren Schulgründungen bis heute in ihrer Vorbildfunktion, denn Mary Ward ist ein Vorbild. Sie ist ein Vorbild für das ganz genaue Zuhören. Bei Mary war es die Berufung, auf die sie genau hinhörte. Für das unerschrockene und schnelle Handeln, die direkte Umsetzung der Berufung in Tat, in Schulgründung, gegen so viele Widerstände und Anfeindungen. Sie hält alles durch, auch die Schließung aller von ihr gegründeten Schulen. Hier ist ein Leitspruch Marys erhellend. Gegenüber den Schwestern ermahnt sie, stets darauf zu achten, und ich zitiere, dass wir so sind, wie wir scheinen, und so erscheinen, wie wir sind. Zitat Ende. Sie ist ein Beispiel für das Streben nach Wahrheit. In diesem Kontext steht das Bestreben, ein Frauenkloster ohne Klausur einrichten zu wollen, weil es den Zeitumständen besser entsprach. Dies war für die kirchlichen Kreise der Zeit einfach nur vorstellbar als Ausdruck einer sträflichen moralischen Sorglosigkeit. Man glaubte, die Frauen nicht ernst nehmen zu können. Aber nicht Angst, Furcht oder Gewalt, sondern Liebe und innere Freiheit waren die inneren Triebfedern für Mary Ward. Das macht sie zu einem großen Vorbild für uns.